Das chinesische Spiel. Am ersten Morgen in Peking ging Birgitta Roslin früh hinaus. Sie hatte gemeinsam mit Karin Wiemann in dem riesigen Speisesaal gefrühstückt, bevor Karin zu ihrer Konferenz geeilt war. Karin freute sich, wie sie gesagt hatte, auf all die klugen Worte, die über die alten Kaiser geäußert wurden, für die sich kaum noch Menschen interessierten. Für Karin Wiemann war die Geschichte in mancher Hinsicht lebendiger als die Gegenwart. Birgitta Roslin hatte dick vermummt den Speisesaal verlassen, um sich in die bittere, trockene Kälte hinauszuwagen. Von einer sehr schönen jungen Dame an der Rezeption, die ein fast fließendes Englisch sprach, hatte sie einen Stadtplan bekommen. Ein Zitat tauchte in ihrem Kopf auf. »Der gegenwärtige Aufschwung der Bauernbewegung ist ein gewaltiges Ereignis.« Es war ein Mao-Zitat, das in den heftigen Debatten, die in jenem Frühjahr 1968 geführt wurden, ständig wiederkehrte. Die Worte hallten in ihrem Gehirn wieder, als sie aus dem Hotel trat, dessen Eingang von grün gekleideten, sehr jungen Männern bewacht wurde. Die Straße vor ihr war breit und hatte viele Fahrbahnen. Überall Autos, fast keine Fahrräder. An der Straße lagen große Bankkomplexe, und sie sah auch eine Buchhandlung mit 5 Etagen. Vor dem Geschäft standen Menschen mit großen Plastiksäcken voller Wasserflaschen. Birgitta Roslin war noch nicht weit gekommen, als sie die Luftverschmutzung im Hals und in der Nase und den Geschmack von Metall im Mund verspürte. Wo noch keine Hochhäuser standen, schwenkten Baukräne ihre Ausleger. Sie bewegte sich in einer Stadt, die in hektischer Verwandlung begriffen war. Sie warf einen Blick auf die Karte und ging langsam die Straße entlang. Wie oft sie sich in ihrer Vorstellung in dieser Stadt befunden hatte, könnte sie nicht sagen. In ihrer Jugend war sie marschiert, aufgesogen von Millionen anderer, ein anonymes Gesicht in einem Kollektiv, dem keine faschistoiden kapitalistischen Kräfte würden widerstehen können. Jetzt ging sie hier als eine schwedische Richterin, die wegen überhöhten Blutdrucks krankgeschrieben war. War sie endlich so weit gekommen, dass sie nur noch wenige Kilometer entfernt war vom erträumten Mekka ihrer Jugend, dem großen Platz, wo Mao den Massen zugewinkt hatte, aber auch einigen Studenten, die auf dem Fußboden einer Wohnung in Lund saßen und an einer ernsten Massenversammlung teilnahmen? Auch wenn sie an diesem Morgen verwirrt war angesichts des Bildes, das nicht mit ihren Erwartungen übereinstimmte, war sie dennoch die Pilgerin, die das Ziel, von dem sie geträumt hatte, erreicht hatte. Sie wusste, dass sie nur die große Straße geradeaus gehen musste, um an ihr Ziel zu gelangen. Birgitta Roslin brauchte über eine Stunde, um zum Platz des himmlischen Friedens zu kommen. Es war der größte Platz, auf dem sie je gestanden hatte. Überall waren fotografierende und flaggenschwenkende Menschen, Wasser- und Postkartenverkäufer. Sie blieb stehen und sah sich um. Der Himmel war diesig. Es fehlte etwas. Es dauerte eine Weile, bis sie darauf kam, was es war. Keine Vögel oder Tauben. Es gab überhaupt keine. Aber überall wimmelte es von Menschen, die nicht merken würden, ob sie dort stand oder plötzlich fort wäre. Sie erinnerte sich an die Bilder von 1989, als die Studenten ihre Forderungen nach größerer Gedanken- und Redefreiheit vorgebracht hatten, und an die Auflösung, als am Ende die Panzer auf den Platz gerollt waren und zahlreiche Demonstranten massakriert wurden. Hier stand damals ein Mann mit einer weißen Plastiktüte in der Hand, dachte sie. Die ganze Welt sah ihn auf den Fernsehschirmen und hielt den Atem an. Er hatte sich vor einen dieser Panzer gestellt und weigerte sich, Platz zu machen. Wie ein kleiner Zinnsoldat fasste er all den Widerstand zusammen, den ein Mensch zu leisten imstande ist. Als die Panzer versuchten, an ihm vorbeizufahren, ging er zur Seite. Was schließlich passiert war, wusste sie nicht. Das Bild hatte sie nicht gesehen. Aber all jene, die von den Raupenketten zerquetscht oder von den Soldaten erschossen wurden, waren wirkliche Menschen gewesen.